am höchsten ist die Liebe. Das Himmelreich ist der unmittelbare Herrschaftsbereich des Höchsten. Und dort findet der Wille Gottes am deutlichsten Ausdruck. Und von diesem Reich, von diesem unmittelbaren Herrschaftsbereich, strömt eine gewaltige Kraft, die den ganzen Erdball quasi überströmt. Und das ist die Kraft der Liebe. Am liebsten würde ich dieses Wort Liebe unter Naturschutz stellen. Genauso unter diesem gleichen Schutz, unter dem das Wort Jahwe bei den Juden stand. Nämlich, dass es nicht genannt werden durfte. Weil wenn Gott die Liebe ist, dann ist hier etwas von etwas ganz Elementarem die Rede. Und jede Verwendung dieses Wortes entwertet es. Weil in dem Augenblick, wo ich etwas benenne, ich es quasi kontrolliere. Ich mich über diesem stelle, was ich benenne. Und das funktioniert mit diesem nicht. Ich kann mich nicht darüber stellen. Ich kann nicht sagen, ich habe es begriffen. Ich kann nicht sagen, ich habe es ergriffen. Es ist noch viel größer. Und so möchte ich auch die vielen Spielarten der Liebe, es gibt ja verschiedene Bücher darüber, die 5 Arten der Liebe oder die unterschiedlichen Ausdrucksformen in der Bibel, im Griechischen, Agape, Eros und da gab es noch eins, die Philia, genau. Und man meint damit, das umschrieben zu haben. Und ich stehe jetzt hier und sage, Vorsicht, Vorsicht. Damit packen wir schon wieder etwas in Schachteln rein, was wir lieber nicht dort hineintun sollten. Aber was ist Liebe? Und wenn ich jetzt auch mit euch gemeinsam darüber nachdenke, nähere ich mich ganz vorsichtig in dem Wissen, dass das, was ich sage, durch und durch fehlerhaft ist. Durch und durch naiv, viel zu einfach gedacht. Und dennoch denke ich, ist es gut, auch sich darüber mit euch gemeinsam Gedanken zu machen. Ich glaube, dass Liebe viel größer ist, als wir ahnen. Wir haben noch nicht mal den blassesten Eindruck davon, was es bedeutet. Ich glaube, dass Liebe der ureigenste Lebensausdruck des Höchsten ist, der über diesen ganzen Erdball ausgeflossen ist. Und dass Menschen ihren Teil der Liebe davon empfangen haben. Und zwar jeder Mensch. Egal welcher Religion, egal welcher Tradition, egal welcher Kultur, welcher Hautfarbe, welcher Prägung, egal. Ich denke auch, dass dieses, was ich mit dem Wort Liebe bezeichne, nicht nur bei den Menschen zu finden ist. Aber das ist ein Gebiet, das geht jetzt zu weit. Wir bleiben bei den Menschen. Ich glaube, dass jeder Mensch, und zwar in jeder Lebensstufe, dieses etwas anders begreift und versteht und aufnimmt. Es beginnt, wann beginnt es? Ja, es hat scheinbar keinen Anfang, aber wir nehmen mal so einen fiktiven Beginn an und den nehme ich nicht ganz ohne Grund an, weil ja auch durchaus eine persönliche Erfahrung dahinter steht. Es beginnt bei der Menschwerdung. Wenn ein kleines Menschlein, ein Würmlein zur Welt kommt, dann wird es in den allermeisten Fällen umgeben von Liebe. Es ist der erste Blick der Mama, der Hautkontakt, das Wort, die Stimme. Und alles ist von einer unausgesprochenen Zuneigung umgeben. Und das liegt in der Natur. Es ist hineingelegt in die Schöpfung. Es gehört dazu. Es muss sein, damit Leben leben kann. Wenn das nicht wäre, und es gibt Fälle, wo das nicht ist, dann stirbt das Leben sehr schnell. Und wenn es nicht stirbt, dann wird es sehr schwierig. Aber so ist es, dass normalerweise jeder Mensch in sich spürt, Hier ist etwas Wunderbares passiert. Hier ist ein Wunder passiert. Und ich in mir spüre etwas, was ich weitergeben möchte. Auf einmal wende ich den Blick von mir ab und wende ihn einem anderen zu. Und ich weiß nicht, warum ich das tue. Ich tue es einfach, weil es gut tut. Weil es Leben fördert. Weil es aus der Intuition heraus getan werden möchte. Und so empfindet das kleine Baby diese Liebe. Und das Baby kann es nicht erwidern, zumindest nicht wirklich gut. Braucht es auch nicht. Und in den ersten Lebensmonaten lernt es dann, auf eine besondere Art und Weise sich zu artikulieren. Da ist ein kleines Lächeln zu interpretieren. Da ist eine Bewegung zu sehen, ein Strampeln, ein kurzer Freudenimpuls. Und das Gegenüber ist glücklich. Man braucht nicht mehr. Und dieses Baby wird größer. Und es wird ein Kind, welches verstehen kann, welches sprechen kann. Es hat die Sprache gelernt von den Eltern. Es hat die Kultur gelernt von den Eltern, die Art und Weise, sich zu benehmen oder sich nicht zu benehmen. Es hat gelernt, wie es mit anderen klarkommt, was es darf, was es nicht darf, was in den Mund gehört, was nicht in den Mund gehört. Es lernt auch die Schwächen der Eltern und lernt sie auf besonders raffinierte Art und Weise auszunutzen. Und doch, wenn man so ein Kind fragt, wen es heiraten würde, ist es zuallermeist Mama oder Papa. Weil dahin geht die Liebe. Das ist das Zentrum der Liebe. Das sieht man. Und da ist alles andere als nur immer Sonnenschein. Da wird geweint, da wird gestrampelt, da ärgert man sich übereinander. Da ist man ungezogen, da sind die Eltern auch mal ungehobelt und bereuen es im nächsten Augenblick, was sie gerade getan haben. Das gehört dazu. Auch das ist in der Liebe inbegriffen. Und dann wird man älter und man wird jugendlich. Und die moderne Wissenschaft weiß ganz genau, das liegt an den Hormonen, die sich da umstellen. Aber es ist doch in der Schöpfung hineingelegt, dass auf einmal eine neue Phase beginnt, eine Phase der Ablösung von den bisherigen Bezugspersonen der Eltern hin zu einem Partner, dem man kann es sich nicht erklären, zu dem man sich hingezogen fühlt, als wäre dieser viel größer in der Liebe, als die Eltern es sein können. Und auf einmal beginnt eine völlig neue Welt in einem. Die Gefühle spielen verrückt und gerade auch diese Phase des Suchens und des Verliebtseins ist nicht immer glücklich. Es gibt sehr viele Schicksale, die daran scheitern, die einmal enttäuscht sind und dann ein Leben lang zu kauen haben, die still in sich werden, weil sie spüren, in diesem Punkt ist eine so große Heiligkeit, eine so große Göttlichkeit, dass ich darüber nicht hinwegkomme. Und das kann sehr bitter werden, das kann aber auch sehr schön und harmonisch werden. Und selbst wenn sich Menschen finden und eigenartigerweise, das muss ich bezeichnen, dass Menschen sich finden und in Treue zusammenbleiben und heiraten, ist keine christliche Erfindung. Also nicht, dass uns Christen Menschen böse sind, weil sie meinen, wir pochen so darauf. Nein, ist es nicht. Es ist ein Naturgut. Es gehört zum Menschen. Und es gehört zu dem großen Gebiet der Liebe, dass man einander treu bleiben kann. Christus hat dieses Naturgut gefördert nach all seinem Wesen, weil es aus dem Himmelreich strömt, weil Liebe und Treue eine enge Verbindung haben. Und so erleben Menschen Liebe ganz neu. Sie erleben das Feld der Erotik. Sie erleben die Spannungen, die es darin geben kann. Manchmal auch die Unlösbarkeiten. Und es geht weiter, dass die Kinder groß werden. Und wie es manchmal vorkommt, dann wird man Großvater oder Großmutter. Und dieses Spiel der Liebe beginnt von vorn. Und Großeltern haben eine ganz eigene Beziehung zu dem Enkel oder zu der Enkelin. Es ist anders, als wenn man Mutter oder Vater. Und so haben auch Enkel, auch wenn sie größer werden, eine ganz besondere Beziehung zum Großvater und zur Großmutter. Und da spielt es nicht die Rolle, ob sie noch leben oder ob sie schon gestorben sind. Sondern es ist so, als wenn eine menschliche Entwicklung in solchen Schüben vorgeht. Und zwar ist immer so, die Kinder sind ganz gerne gegen die Eltern, aber mit den Großeltern. Und so läuft so eine Entwicklung immer so wie im Wellental-Gefälle ab. Über weite Jahrzehnte gut zu beobachten. Und so dürfen sich auch Eltern ganz entspannt zur Ruhe legen und sagen, wartet ab, irgendwann sind wir Großeltern und dann lachen wir. Oder egal wie, ja, also dann löst sich diese Spannung, die man auch sicherlich dann spürt. Und da gibt es so viele Beispiele in der Bibel, ich möchte nachher noch ein paar anführen, aber dieses sei zuerst genannt, wir haben es in der Weihnachtsgeschichte. Und in der Weihnachtsgeschichte kommt der kleine Jesus, frisch geboren, in den Tempel. Und ihm begegnen zwei alte Menschen. Und diese Menschen haben ihr ganzes Leben darauf gewartet, dass so ein Mensch geboren wird und das Leben von ihnen weiterfließen darf in ihm. Denn es ist ihr Trost im Sterben, dass hier Jesus geboren ist, der das Leben weiterführen wird. Und sie haben diese Größe der Dimension erkannt und segnen dieses Kind. Was ist da für eine Liebe dahinter? Wie strömt diese Liebe? Sie sagen nicht zu dem Kind, ich liebe dich, nein. Sie drücken es auf ihre Art und Weise aus. Und so hat jeder von uns seine ganz bestimmte Art und Weise, Liebe auszudrücken. In unterschiedlichsten Situationen. Und oft erkennt man das gar nicht als Liebe. Oft ist es verbaut. Und es muss auch noch nicht mal das Wort gesagt werden, sondern man spürt es. Und da gibt es diesen großen Packen an kultureller Prägung, die ich aufgenommen habe. Und dieser Packen, ich stelle fest, der ist viel, viel größer, als ich meine. Ich weiß gar nicht, wie viel ich von meinen Eltern, von meinen Großeltern mitgenommen habe an kultureller Prägung und ich die gar nicht abschütteln könnte, selbst wenn ich sie wollte. Die Sprache ist ja nur eins davon. Und wenn ich meinen Mund auftue und Menschen so ein bisschen Sprachkenntnis haben, wissen sie sofort, woher ich komme. Und sie erkennen vielleicht sogar noch aus der Sprache die Wurzeln meiner Großeltern daraus. Und die Sprache ist nur ein kleines Lichtchen von dem, was ich bin. Die ganze Gestik, die Mimik, die Bewegung, die Art und Weise, all das ist in mich hineingelegt. Und all das will die Sprachen der Liebe sprechen. Es schreit regelrecht hinaus. Und so, wie soll ich es beschreiben? Es fehlen mir die Worte dafür. So ist jeder Gedanke, jedes Handeln von uns eine Sprache der Liebe. Guckt mich jetzt verwundert an. Ja, es gibt auch Sprachen der Liebe, die bis zur Unendlichkeit verstellt sind. Zum Beispiel die Eifersucht. Die Eifersucht ist eine Sprache der Liebe. Sie ist nicht toll. Sie ist hart. Sie kann verletzen. Sie kann zerstören. Sie kann trennen. Und ich kenne die Eifersucht. Sie ist kämpfende Liebe. Ich weiß nicht, woher sie kommt, aber sie ist da. Und sie will im Zaum gehalten werden. Oder es gibt den Hass. Man könnte meinen, der Hass ist das Gegenteil von Liebe. Nein, ich denke, der Hass ist eine misslungene Ausdrucksform der Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Oh ja. Aber Hass ist etwas, was aus der Liebe entspringt und in eine falsche Richtung kommt. In eine zerstörerische Richtung. Und so ist
die Liebe, diese lebensschaffende Kraft, so groß, dass wir sie nicht fassen können. Aber wir können uns ihr nähern. Ich möchte ein Beispiel aus der Bibel sagen. In Matthäus 24, Vers 12 steht, Jesus spricht hier über die Endzeit und über die Zerstörung, die kommen werden. Und er spricht in diesem Vers, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Lassen wir uns diesen Satz mal auf der Zunge zergehen. Also es heißt nicht, die Liebe erkaltet und dann kommt die Gesetzlosigkeit, sondern es heißt, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe erkalten. Es bedeutet, dass das Gesetz gut ist und dass gesetzlose Zustände Hass produzieren bzw. Liebe, also diese lebensfördernde Liebe, abblocken. Und gesetzlos ist ein Mensch, der nicht darauf achtet, was ihm überliefert wurde. Gerade die Überlieferung meiner Eltern, Großeltern, unserer Kultur, haben ein enormes Potenzial an Leben in sich. Es ist nicht zu unterschätzen. Und so sind manche Gesetze, die wir vielleicht nicht mehr verstehen, dennoch wichtig, weil sie unsere Ahnen verstanden haben, weil sie geprägt haben. Ich hatte schon einmal früher gesagt, kein Gesetz ist entstanden ohne eine bittere Notwendigkeit. Und wenn Jesus sagt hier, er meint sicherlich nicht unbedingt das mosaische Gesetz, sondern allgemein den Zustand einer Gesetzlosigkeit. Also wenn keine Regeln mehr gelten, wenn man sich an nichts mehr halten kann, wenn Diebstahl und Raub die Regel werden, weil jeder nimmt, was er braucht, wenn es keine Richter mehr gibt, weil keine da sind und keiner sich dafür mehr opfern möchte, wenn es keinen Menschen gibt, der für einen noch Verständnis hat, wozu das nötig sein sollte, dann wird die Liebe erkalten. Und das verstehe ich, weil stell dir vor, du hast jetzt einen Monat lang gearbeitet, um dir eine Sache zu kaufen, die du bedarfst. Und dann kommt so einer dahin und nimmt dir das weg. Und dann ist es selbstverständlich, dass du hingehst und sagst, ich liebe dich. Nein, du wirst ihn hassen. Du wirst ihn verfluchen. Du wirst keine Liebe spüren. Und solche Zustände sind regelmäßig auch in Kriegszeiten. Und man soll diese Kraft, die darin liegt, nicht unterschätzen. Und so soll man auch die Kraft, die in einem geordneten Leben liegt, in einem gesetzmäßigen Zustand, soll man achten. Weil darin sich Liebe entfalten kann, nicht muss, kann. Aber wenn Gesetzlosigkeit eintritt, hat es selbst die Liebe in dem Wohlwollendsten sehr schwer. Und so gibt es, zum Beispiel im Buch Mose lesen wir es, eine Vorschrift, dass man einmal im Jahr einen Versöhnungstag feiern soll. Wozu? Einfach, weil sich so viel im Volk aufgestaut hat, was nicht in Ordnung ist, dass man irgendwann einen Punkt setzen muss, wo das wieder zumindest halbwegs in Ordnung gebracht wird. Und das Volk Israel hatte dazu eine Vorschrift aus Mose und die ging folgendermaßen. Man hatte zwei Opfertiere, über die warf man das Los und ein Bock, der sogenannte Sündenbock, auf dem wurde alle Sünde des Volkes und der Oberen gesprochen und der wurde in die Wüste gejagt und der andere wurde geopfert. Also ihr könnt euch jetzt vorstellen, was das bessere Schicksal ist.
weiß ich nicht. Es war so gewesen. Nämlich der Priester, der Oberste des Volkes, hatte dafür zu sorgen, dass sein Volk von den Sünden gereinigt wird. Durch Opfer zum Beispiel. Aber wer reinigt den Priester, der vor Gott steht? Und das war der Versöhnungstag. Und ich war sehr erstaunt zu sehen, dass dieses nicht ein Kulturgut der Israeliten ist, sondern dass es ein allgemeines Kulturgut ist. Und es begann noch viel zeitiger. Zum Beispiel die Sumerer. Sumerer, ein Volk, das hat lange vor der Zeit Mose gelebt, in Mesopotamien. Die haben quasi so die Hochkultur erfunden. Die haben dann in ihre Tontafeln ihre Keilschriften reingeritzt und haben so manche Erfindungen getan. Die kannten einen Brauch, dass ein stellvertretender König genommen wurde und auf diesen wurden die Sünden geladen. Und dann wurde der König, je nach Unterschied, entweder weggejagt oder geopfert. Jedenfalls war es nicht toll, was dort passierte. Aber es war notwendig, damit das Volk wieder neu anfangen konnte. Ich frage mich, wie kommen die Menschen darauf, so etwas zu tun? Und wir lesen das Gleiche von den Hethitern, von den Assyrern. Und selbst die Elbgermanen, die hier gelebt haben in dem Bereich um der Elbe rum, die haben Ähnliches getan. In Schweden ist es überliefert. In Schweden, da lebte der König gefährlich, weil wenn es dem Volk schlecht ging, zum Beispiel eine Hungersnot kam, schlechtes Wetter, sonst da was, dann wurde der König geopfert. Und die Normannen, die hier in diese Elbgermanen, die hier gelebt haben, haben ebenfalls ein Heiligtum gehabt. Und es wurde ein König ausersehen, einer, der gepflegt wurde, der dem Ehre erwiesen wurde, um ihn dann zu opfern. Wie kommt man auf solche Gedanken? Wieso tut man das? Weil Menschen merken, irgendwann führt uns diese Sünde, diese Kultur des Hasses in den Abgrund. Wir brauchen einen Punkt, an dem es wieder vorwärts geht. Vielleicht geben diese alten Traditionen der Menschheit auch ein neues Licht auf das, was wir einmal im Monat am Sonntag feiern, im Abendmahl. Dass sich hier Jesus Christus geopfert hat, einmalig und endgültig für die Sünden der Menschheit. Und dass wir es nicht mehr bedürfen, einem Menschen die Schuld zu geben, aufzuladen, um ihn dann zu opfern, egal in welcher Form, auch das passiert ja heute immer und immer wieder, sondern dass wir auf Jesus blicken dürfen, in einer inneren Bewegung auch dieses für uns nachvollziehen können und in seinem Opfer auch für uns den inneren Frieden wiedererlangen. Und gerade die Formen des Hasses entspringen ja einem Unfrieden. Und diesen inneren Frieden zu erlangen, das schätze ich so sehr an unserem Herrn Jesus und an dem, was er getan hat. Das macht die Seele ruhig, weil da kann passieren, was will. Da kann in meinem Leben schiefgehen, was will. Ich darf auf Jesus blicken und Jesus, er blickt zum Vater im Himmel. Und der Vater im Himmel ist quasi der erste Vater. Er ist der Schöpfer, der Ursprung. Und wenn Jesus diesen Bogen spannt über alle Generationen der Menschen hin zum ersten Vater, dann überspannt er auch alle Verfehlungen und schöpft seine Kraft unmittelbar aus der Quelle des Lebens. Und aus dieser Kraft her, die er weitergibt, dürfen wir auch leben. Wir dürfen auch aus dieser unmittelbaren Kraft unser Leben schöpfen. Und wir wissen, dass wenn das Leben zu Ende geht, dass wir zu ihm zurückfließen. Und das ist gut und das schafft Frieden. Die Liebe ist also das Band des Lebens. Ohne Liebe lebt das Leben nicht. Die Liebe bringt uns in unsere Berufung. Wenn wir irgendein Gespür haben, dass was im Leben nicht stimmt, dann liegt es daran, dass die Liebe nicht durch uns fließt. Wenn sie fließt, ist alles in Ordnung, egal in welchem Schicksal ich mich befinde. Und Jesus Christus ist nicht der Erfinder der Liebe, sondern es ist der, der die Liebe in seine ureigenste natürliche Bestimmung widersetzt. Er ist der, der alle Hindernisse, die diese Liebe fließend machen, beseitigt. Er ist der, der diese Liebe lebt in einer reinen Form. Und wir dürfen auf sein Leben, auf sein Sterben und seine Auferstehung blicken und dürfen diese Liebe tanken. Und so ist Jesus der, der diese Liebe vom Vater im Himmel empfangen hat, gleich zweimal, in besonderer Art und Weise, also noch viel mehr, aber zweimal wird es uns besonders überliefert. Das ist einmal die Begegnung bei der Taufe, an dem diese Stimme vom Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn. Und einmal, als Jesus auf dem Berg war mit seinem ausgesuchten Kreis von Jüngern, und dort spricht auch diese Stimme, dies ist mein geliebter Sohn. Und das sind Stellen, in denen man auftankt. In denen die Kraft sich ansammelt und das Leben raus will. Es will explodieren, es will zur Menschheit. Und Jesus beruft sich, in Matthäus 22, Vers 37 lesen wir das, auf das ganz alte Gebot, das wir schon im Mosebüchern lesen. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Da sagt Jesus, die Liebe ist das Größte. Gott ist die Liebe. Meine Frage zu diesem Gebot ist, also da steht ja, du sollst, kann man Liebe befehlen? Kann man zu sich selbst sagen, ich werde jetzt lieben? Also stellt euch mal die Person vor, mit der ihr überhaupt nicht klarkommt. Da gibt es sicherlich so ein paar, wo man denkt, ja, das passt nicht. Und jetzt sprecht zu eurem Herzen, ich liebe diese Person. Also es klingt trocken, finde ich, ja, so ein trockener Geschmack. Da fließt nicht viel, oder? Jesus selbst sagt ja, was ist Besonderes unter euch, wenn ihr eure Brüder liebt, eure Freunde liebt? Das tun alle. Ihr aber sollt eure Feinde sogar lieben. Boah! Wie soll man das tun? Wie ist das möglich? Es ist so schwierig. Ich glaube auch, wir haben ja diesen Begriff Liebe und meinen, ihn verstanden zu haben. Und meine Ahnung ist, dass es noch viel, viel mehr Spielarten der Liebe gibt. Dass die Liebe so unendlich reich ist an Ausdrucksformen, dass es für jeden eine angemessene Ausdrucksform auch gibt. Und es ist die Frage, wir dürfen, was soll ich sagen, Niemand kann zu mir sagen, liebe den und den und ich liebe ihn. Es funktioniert schlecht. Aber ich kann zu dem gehen, der die Liebe ist. Und ich kann ihn bitten, dass er mein Herz, und wir haben ja gelesen, nicht nur das Herz, sondern mit ganzem Herzen, meine Seele, mit ganzer Seele und mein Verstand, mit ganzem Verstand, dass er mein Herz, meine Seele und meinen Verstand mit Liebe füllt. Dass mein Leben wirklich lebendig wird. Und dann ist es Gnade. Gnade zu sehen, was mit meinem Herzen passiert. Wie es sich verwandeln kann, wie es weich werden kann. Wie es selbst meinem Feinde gegenüber ein angemessenes Wort und eine angemessene Geste findet. Und das ist Gnade. Das ist mein Wunsch für uns, dass wir dieses Gebet immer wieder sprechen können. Lieber Vater, fülle unser Herz, unsere Seele und unseren Verstand mit deiner Liebe. In Jesu Namen. Amen. Das kann ein Gebet sein. Ah, ich bin noch nicht fertig. Paulus, dieser Kämpfer für den christlichen Glauben, der ja von der Liebe Jesu förmlich vom Ross gerissen wurde, blind wurde und sein Leben radikal geändert hat. Er spricht von dieser Liebe. Und wir müssen nicht meinen, dass es der Paulus war, der jetzt so das liebste Schaf unter allem war, sondern er hat gekämpft auch unter den Christen. Und da gab es manche harte Kämpfe auszufechten, weil gerade auch das Christentum in dieser ersten Zeit hatte große Herausforderungen zu lösen. Und dieser Paulus schreibt in seinem Korintherbrief ein, man kann sagen, ein Gedicht. Er wird poetisch. Er schreibt, wir nennen es das Hohelied der Liebe. Und dieses möchte ich zum Schluss sprechen, dass es in unsere Herzen falle und dort seine positiven Wirkungen entfalte und dass es nicht vergessen wird. Es steht in 1. Korinther 13. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt mir das nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre und sie lässt sich nicht erbittern. Und sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden hinweggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe.